BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und Parole Emil, sagt Hermine Kaiser. Erich Kästner kennen, Kenner kennen Parole Emil. Es kommt in seinen Büchern vor bei Emil und die Detektive und Emil und die drei Zwillinge. Über Erich Kästner ratschen wir heute und darauf freue ich mich so sehr, weil Erich Kästner nicht nur durch alle Generationen bekannt ist, was daran liegt, dass viele seiner Kinderbücher wahre Klassiker sind. Das doppelte Lottchen zum Beispiel oder die Emil-Bücher, die ich gerade erwähnt habe, das fliegende Klassenzimmer. Aber er ist auch ein bekannter Lyriker und ein sehr kritischer Schriftsteller. Und in diesem Jahr ist es 50 Jahre her, dass Erich Kästner verstorben ist. Ein guter Grund, ein Erich-Kästner-Jahr ins Leben zu rufen. Nicht nur für Erwachsene, sondern für Kinder ist Erich Kästner einfach wunderbar. Das Werk von ihm umfasst so vieles und ich habe zwei Künstlerinnen heute zu Gast, die so vieles über ihn wissen und über ihn zu sagen haben und ein ganz besonderes Programm zusammengestellt haben. Beide kennen Sie, die Chansonsängerin Susi Brandl, die schon im letzten Jahr bei mir zu Gast war, und die Schauspielerin Conny Glocker, meine hochzuverehrende Kollegin, die viele Jahre hier auch schon Habe die Ehre moderiert hat. Wer jetzt dann das Mikrofon übernimmt, darüber werden wir uns gleich nach der nächsten Musik einig sein. Ich freue mich auf einen Erich Kästner Ratsch zu dritt und ich hoffe, Sie haben auch viel Freude dabei. Parole Emil.
Parole Emil. Parole Emil.
Zwei Erich Kästner Spezialistinnen und zwei wunderbare Künstlerinnen bei mir zu Gast. Habe die Ehre, Parole Emil, sage ich zur Conny Glocker und Susanne Brandl. Wir sind uns jetzt doch einig, Conny. Ich fange mal an mit Moderieren, oder?
Ach so, ja, Entschuldigung. So schön, mal wieder hier zu sein. Toll. Zwar auf der anderen Seite, aber ach, ich freue mich so.
Möchtest du nicht gleich rüber zu den Regler?
Ich weiß nicht, ob ich es noch könnte.
Ein bisschen aufgeräumt hat es gleich im Studio. Die Lichter richtig angemacht, geschaut, ob die Nachrichten anspringen. Das verlernt man nie.
Ja, nein.
Das ist wie Radlfahren.
Ja, hoffentlich.
Schön, dass du wieder am Mikrofon bist. Über Erich Kästner reden wir gleich und deshalb ist auch Susanne Brandl mit da.
Grüß Parole Gott, Emil.
Parole Emil. Ich habe gehört, jetzt zum 50. Todestag von Erich Kästner hätte ein Verehrer am Bogenhausener Friedhof, wo Erich Kästner seine letzte Ruhe gefunden hat, Parole Emil hingepinnt hat.
Oh, schön.
Und jeder, der mit Erich Kästner sich jemals beschäftigt hat, wahrscheinlich schon in der Kindheit, hat irgendwann mal Parole Emil gerufen. Wie hat es denn bei euch angefangen, dass ihr mit Erich Kästner in Kontakt gekommen seid?
Susi, bitte.
Das war in der Schule und mir war das damals natürlich noch nicht so bewusst, was für ein toller und wichtiger Autor Erich Kästner war. Beeindruckt haben mich tatsächlich mehr die Gedichte wie »Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?« und mit den Kinderbüchern konnte ich in meiner Jugend nie zu viel anfangen. Oh Gott, jetzt wäre ich hier gleich erschlagen. Weil mich haben diese Kinder so eingeschüchtert. Die waren so toll, die konnten alles. Und ich war nicht so.
Nicht so also, mutig?
Na, ich hätte gern, wäre ich mit so jemand befreundet gewesen. Das schon.
Also
ich wäre eher so der kleine Dienstag gewesen. Obwohl meine Eltern hatten zwar Telefon, aber reich waren es nicht.
Mich haben die Kinderbücher schon fasziniert, aber um ein bisschen anzugeben, mein Vater war ein sehr belesener Mensch, der hat viele Bücher gehabt und der hat irgendwann liegen gehabt, das Buch Fabian, so DTV-Erstausgabe oder sowas. Mhm. Und da habe ich dann hineingeschaut und gelesen und mir gedacht, irgendwann, wenn ich groß bin, lese ich auch dieses. Und jetzt habe ich es tatsächlich noch in meinem Bücherschrank drinnen und habe es eben jetzt im Zuge unseres Projektes wieder rausgeholt, habe es aufgemacht und habe gedacht, ja, nein, das lese ich nicht mehr, weil das ist so winzig klein geschrieben, Punkt 8 oder Punkt 6 oder was, ohne
Lupe.
Absatz. Nullinger. Aber zum Glück gibt es ja eine neue Ausgabe jetzt von dem Sven Hanuschek.
Ja.
Heißt jetzt auch nicht mehr Fabian, sondern Der Gang vor die Hunde und das ist der Hammer, das ist also zum ersten Mal für ältere Herrschaften groß genug geschrieben. Man liest in einem oder zwei Rutsch durch. Es ist ein Vergnügen, diesen Kästner jetzt einfach wieder mit diesem Fabian, Der Gang vor die Hunde, neu zu lesen.
Genau,
was war die Frage? Du hast ganz was anderes gefragt, Hermine.
Weiß ich doch nicht mehr. Diese Ausgabe habe ich mir jetzt auch gekauft, weil ich habe das Problem mit alten Büchern, die sind so klein gedruckt.
Ja, eben, das meine ich ja.
Bei mir ist es umgekehrt. Ich sehe nur ganz in der Nähe. Aber ich habe den Fabian, Der Gang vor die Hunde, habe ich auch gelesen, weil die liebe Conny mir das sogar geschenkt hat.
Aha.
Und ist sehr beeindruckend und sehr, sehr erschreckend und sehr traurig und sehr...
Aber großartig geschrieben, einfach unfassbar toll geschrieben.
Aber dann mal zu den Kinderbüchern zurückzukommen, das war ja so, wie man Erich Kästner erstmal kennengelernt hat, bevor man gedacht hat, oh, der schreibt ja hervorragende Bücher, der macht wunderbare Lyrik. Und so wurde einem ja auch so vertraut. Über Erich Kästner und sein Verhältnis zu Kindern sprechen wir ohnehin nochmal. Aber diese Helden wie Ponyhütchen oder Pünktchen oder der Anton, der kleine Held, oder Emil, der eigentlich auch am Anfang ganz verzweifelt war, die fand ich eigentlich schon toll.
Ich hätte angefangen zu weinen, hätte gewartet, bis mir irgendjemand an die Hand nimmt. War es ja beim Emil auch passiert mit dem Gustav. Gell? Also ich habe schon gelesen.
Gustav mit der
Aber
Piepe.
Das war irgendwie eben für mich damals noch nicht ganz so. Ich kam viel später erst ganz nah an Erich Kästner und seine Texte dran. Und das war bei mir über die Musik.
Interessant ist ja auch, dass er eigentlich eine Lehrerausbildung hätte machen sollen. Und das aber abgebrochen hat, weil er eigentlich kein Lehrer werden wollte. Und dann eine seiner wichtigsten Figuren ist ein Lehrer.
Ich glaube schon, dass das... Er war nämlich schon ein Lehrer. Er war halt kein Lehrer in der Schule. Aber er war ein Lehrer für die Kinder und er war auch ein Lehrer für die Erwachsenen.
Da hätte ich ein kleines Zitat, weil du das gerade sagst. Mhm. Er schreibt über sich. Kästner ist kein Schöngeist, sondern ein Schulmeister. Betrachtet man seine Arbeiten vom Bilderbuch bis zum verfänglichsten Gedicht unter diesem Gesichtspunkt, so geht die Rechnung ohne Bruch auf. Er ist ein Moralist, er ist ein Rationalist, er ist ein Urenkel der deutschen Aufklärung, Spinnefeind der unechten Tiefe, die im Land der Dichter und Denker nie aus der Mode kommt. Untertan und zugetan den drei unveräußerlichen Forderungen nach der Aufrichtigkeit des Empfindens, nach der Klarheit des Denkens und nach der Einheit in Wort und Satz. Also ich finde, das hat er sich schon sehr gut charakterisiert. So gut.
Mehr ist nicht so. Ja, stimmt. Ja. Können wir aufhören. Sendung beendet. Nein, Mann. Ich glaube, dass der nämlich die Kinderbücher auch für Erwachsene geschrieben hat.
Ja, das glaube ich auch.
Und über die Kinder, die, das habe ich erst später begriffen, als ich schon kein Kind mehr war, über diese klugen Kinder, die voller Hoffnung auch Probleme angehen und nicht verzweifeln und sagen, man kann halt nichts machen, sondern das in die Hand nehmen. Das haben die Eltern dann auch mitgekriegt, über ihre Kinder. Und das hat er gehofft, wieder zu erwecken.
Ja. Ja, genau. Mutig sein, empathisch sein.
Ja.
Und mutig sind die Kinder in seinen Büchern. Die lassen sich nicht so viel gefallen. Und das war damals, als er die Bücher geschrieben hat, höchst ungewöhnlich, dass Kinder eigene Ideen haben und mutig sind. Frech waren sie gar nicht, aber sie waren in ihrer eigenen Kinderwelt.
Haben ja auch die Erwachsenen wieder zusammengebracht, der Lehrer und sein Freund. Ja. Da haben die dafür gesorgt, dass die sich wieder treffen.
Und Pünktchen und Anton,
und die
haben es denen
genau,
auch gezeigt.
Doppelte Lottchen haben sich auch wieder gefunden.
Natürlich. Ja.
Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ihr habt was Wunderbares gemacht, Conny Glocker und Susanne Brandl.
Darf ich da ganz kurz reingrätschen? Ganz anders, du hast ja gesagt, wir sind nicht gebunden an, das, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das hat der Niki, also ein Freund von Kästner, vertont. Und das durfte ich mal im Schlachthof mit Hörenden und Gehörlosen als Kanon singen.
Oh.
Da hatte ich eine super Gehörlosen-Übersetzerin da und die hat es mit ihnen, also die Hälfte vom Saal hat das eben mit Gebärdensprache gemacht und die anderen haben es gesungen. Das war ein Gänsehautmoment, das ist mir gerade eingefallen.
Boah,
wollte
toll.
Ich kurz mitteilen.
Das hast du mir noch nie erzählt.
Ja.
Das ist ja beeindruckend. Das ist ja sehr beeindruckend.
Viele, alle kennen das, aber nicht alle wissen, dass das ein Kästner-Spruch ist.
Ihr wisst vieles über Erich Kästner und habt aber auch manche Sachen ausgegraben, die nicht so bekannt sind. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, jetzt im Erich Kästner-Jahr ein ganz anderes Erich Kästner-Programm zu machen mit einem ungewöhnlichen Titel?
Ganz ehrlich, sollen wir die Wahrheit sagen?
Ja, wir sagen die Wahrheit.
Wir saßen wir beide an einem wunderschönen Frühlingsnachmittag in München in der Altstadt und haben ein bisschen was gegessen und ein bisschen was getrunken und noch ein bisschen was getrunken.
Nur ein bisschen.
Und haben geredet über uns, über unsere Projekte und dass wir uns so mögen und dass es eigentlich schade ist, dass wir einmal zwar was miteinander gemacht haben, aber jetzt eigentlich schon längst was Größeres miteinander machen sollten.
Natürlich.
Und dann hat es vielleicht 3 Sekunden gedauert bei uns beiden und dann haben wir gewusst, was. Kästner. Erstens, weil Jahrtag. Und zweitens, weil die Susi halt einen ganz speziellen Andockpunkt an Erich Kästner hat.
Jetzt komme ich da wieder dazu, wo ich vorhin gesagt habe, wann ich so richtig auf Kästner aufmerksam worden bin. Das war Ich glaube im Jahr 2000 oder 2001, da war ich in der Monazensia und sollte ein Programm machen darüber, dass Schrift stirbt. Also die Monazensia ist eine Handschriftensammlung in München und die damalige Leiterin, die Dr. Tworek, hat gesagt, sie kriegen gar keine Handschriften mehr, sie kriegen alles nur noch auf CDs oder CD-ROMs. Und dann ist das gar nicht mehr so interessant. Beim Kästner hat man zum Beispiel durchaus auch gesehen, ist ein Schmarrn, muss ich umtexten, muss ich ändern. Also das ist das Spannende für Germanisten auch, ja, oder für Schriftsteller. Und dann habe ich da ein Programm gemacht und da drin saß eine Dame, die hieß Dagmar Nick und die hat mich gehört. Und 3 Tage später habe ich ein Päckchen im Briefkasten gehabt mit 3 Liedern von ihrem Vater Edmund Nick vertont und die Texte waren von Erich Kästner. Und dann hat sie geschrieben, sie hat noch mehr davon und sie könnte sich vorstellen, dass das für mich was zum Singen wäre. Und dann war ich natürlich so genial, das war ganz toll, sofort zurückgeschrieben, ja, sehr gerne. Und daraus sind dann verschiedene Projekte entstanden und tatsächlich hat Edmund Nick 70 Chansons gemacht, zusammen mit Erich Kästner. Das ist das Interessante. Ja. Der hat nicht gesagt, ah, da ist ein toller Text, da komponiere ich jetzt was, sondern die haben zusammen überlegt, welche Musik kann passen. Der Erich Kästner hat gesagt, Niki, das ist ein Tango. In meinem Gefühl ist das ein Tango. Also hat Niki ein Tango komponiert. Und das war für mich halt ein Geschenk. Und da bin ich auch drauf gekommen, wie toll Niki komponiert und wie toll der Kästner schreiben kann, vor allem für Frauen.
Also wirklich ein ganz besonderer Moment. Hättest du das da nicht gemacht, hättest du Dagmar Nick nicht kennengelernt, würden wir jetzt nicht hier sitzen, abgesehen davon. Aber so richtig von einer Zeitzeugin,
ja,
die das ja noch miterlebt hat, ja, dass Kästner im Hause
ein- und ausgegangen
ist. Oder umgekehrt, weiß ich nicht. Ja.
Bis ins hohe Alter, also die sind im gleichen Jahr gestorben. Nämlich 1974, aber Niki war älter. Die hat sich als Kind schon erinnern können an den Kästner.
Und Edmund Nick ist ja ein bekannter Operettenkomponist und die Dagmar Nick.
Sinfonien hat er geschrieben und er war Leiter der Staatsoperette am Gärtnerplatz und Leiter vom WDR in Köln und Musikkritiker und hat Bücher geschrieben über Paul Linke zum Beispiel. Ja, dies war eine lebenslange Freundschaft.
Und wie die Conny gerade gesagt hat, Dagmar Nick, ich hoffe, sie hört uns jetzt zu, in großer Verehrung, hat sich an dich gewandt, zu Sissi, und hat dir nicht nur die Texte vermittelt, sondern auch mit dir sehr, sehr viel über die Freundschaft Edmund Nick und Erich Kästner gesprochen. Und das ist ja eine Rarität. Du bist eigentlich der einzige Mensch, der da noch Zugang bekommen hat von dieser Zeitzeugin, von der Tochter Nick, die selber eine sehr bekannte Lyrikerin ist und das auch wertschätzen konnte.
Ausgezeichnet, Akademie der schönen Künste und so weiter und so weiter.
Und dann hast du dieses Packerl bekommen und hast dich regelmäßig mit Dagmar Nick getroffen.
Ja, das war interessant, weil sie konnte sich erinnern, wie es gemeint war. Mhm. Also ich bin schon eine erfahrene Chansonsängerin, ich kann schon interpretieren, das ist ja auch das Wichtige, dass man für sich selber eine Art findet, das rüberzubringen. Aber sie konnte mir Tipps geben, also totale Inspiration, wie das von Niki gedacht war, welches Tempo jedes Lied hat und wie es auch von Kästner gedacht war. Also ich sage jetzt mal, das Marschlied zum Beispiel, das hat mich so berührt, dass ich das erstmal ganz, ganz traurig genommen habe, aber es war ganz anders gemeint. Es war ein Appell an, hey, und wir haben den Kopf noch auf dem Hals und mit richtig Power, also richtig fast blärt, gell,
klärt das Lied. Aber dann kann man die Lyrik auch anders interpretieren, wenn man durch dich und durch Dagmar Nick erfährt, wie es überhaupt angelegt war, wie es gedacht war. Mhm. Also nicht traurig, sondern mutmachend.
Ja, exakt.
Und das ist jetzt eben auch das Besondere an diesem, unserem
Programm,
weil das hat jetzt heute nicht jeder, weil Kästner versuchen zu verstehen und seine Texte zu lesen, ja, aber jetzt das, was die Susi da an Material hat und ist natürlich auch dementsprechend hervorragend interpretiert, das ist schon was Besonderes, mit ihren Musikern zusammen.
Das muss ich jetzt gleich sagen, dass ich die ja nicht vergesse, meine Jungs. Viele Grüße.
Das vergessen wir nicht.
Die vergessen wir nicht.
Die Macht.
Ich hab ein paar Lieder schon mal aufgenommen mit Gerold Huber. Das war natürlich fantastisch, also mit Flügel und Stimme. Und jetzt habe ich andere Musiker, nämlich den Norbert Bürger, den Ludwig Hahn und den Julian Schwarz. Der Julian macht auch die Arrangements. Und das ist jetzt in Besetzung sehr ungewöhnlich, aber sehr klingt toll mit Akkordeon, Banjo und Geige.
Ja.
Und die können halt auch, wenn die Conny liest, oder die können dann Geräusche dazu machen oder auch mitsingen. Und jetzt muss ich zu Conny schon auch sagen, es war, ist mir schon eine Ehre, mit jemandem, der so viel über Kästner weiß und so belesen ist wie die Conny Glocker. Das hat auch nicht jeder. Das wollte ich nur mal einfügen. Ja.
Bei dem belesenen Papa, der Erich Kästner und Fabio einen Bücherschrank hatte. Spielen wir doch mal eines deiner Lieder, Susi. Das ist aber jetzt in der alten Version, in der wir es im ja, Archiv gehabt
haben. Wir haben es noch nicht. Wir machen eine CD mit der neuen Besetzung, aber die haben wir noch nicht. Da sagst du vielleicht den Titel, unser, das Programm soll heißen, Doppelpunkt.
Ja, nur den ersten Teil. Oder zieht das Glück auf Flaschen.
Wir weisen das
oder.
Noch.
So, jetzt.
Wir weisen das noch, was das heißt, auf Flaschen ziehen.
Ich schau weg.
Man zieht das Glück auf Flaschen. Dann hören wir erst das Lied. Das ist von 1935. Und wenn man genau hinhört, dann ist er da schon ganz schön melancholisch, aber dennoch voller Hoffnung.
Ist eine Kapitelüberschrift aus dem Fabian, außerdem und jetzt das Lied.
Das ist Prima Wetter.
Wo sind die Tage, die so traurig waren und deren Traurigkeit uns so bezwang? Wohin? Die Sonne scheint, das Jahr ist sich im Klaren. Es ist um förmlich aus der Haut zu fahren und als Ballon den blauen Himmel lang. Die grünen Bäume sind ganz frisch gewaschen. Der Himmel ist aus riesenblauem Taft so schön. Die Sonnenstrahlen spielen kichernd Haschen. Man sitzt und lächelt, zieht das Glück auf Flaschen und lebt mit sich in bester Nachbarschaft.
Applaus für Susi Brandl. Wunderbar.
Ja, er fragt sich, wohin. Ja. Er fragt sich, wohin. 33 sind seine Bücher verbrannt worden. Geschrieben hat er das 35, weil es gab die Katakombe, ein berühmtes Kabarett in Berlin von Werner Fink und Rudolf Platte. Und da durfte der Kästner und auch der Niki, allerdings unter Pseudonym, noch aufführen. Zurück zu unserem Titel.
Titel unseres
Zieht
Programms.
Das Glück auf Flaschen. Ja, das habe ich jetzt gerade erklärt. Das war wie so ein Limonaden-Fließband und da hat man halt dann mehrere Flaschen gehabt und die konnte man sich auf Vorrat heimstellen. Also wenn das mit Glück auch gehen würde, dann würde man das schön. Heute noch machen.
Dann wird man immer dran nippen und wäre gut versorgt. Zu eurem Programm, wann seid ihr auf den Titel gekommen? Ja, weil das ist ja wirklich eine unbekannte Zeile.
Ich habe wirklich lang auch gesucht und das nächste ist noch unbekannter, weil es hat ja auch noch den Untertitel schön sein könnte die Erde, wenn ihr nur wolltet, wenn ihr nur wollt. Und das haben wir nach langem Suchen, das ist ja das Schönste, weißt? Man kann sitzen und suchen und lesen und lesen und lesen und die Stapel werden immer größer, immer größer. Und dann weiß man nicht mehr, was man. Also ich bin da altmodisch, ich weiß nicht, die Susanne.
Ganz genau.
Und dann denkt man, ach, da war doch das Gedicht. Und dann rumpelt die Pumpel, zeigt man es ganz unten irgendwo raus. Und dann habe ich gefunden, Zeilen, die angeblich von Aristophanes sind, also 425 vor Christus. Und da hat er Kästners Variation von diesem Schluss hat er gemacht für eine Nummer für ein Programm die kleine, in der kleinen Freiheit 1963. 63. Und das ist ein Gedichtlein, das hat vier Ströflein. Und wenn ich darf, dann trüge ich es kurz vor.
Trage sie es vor.
Also, schneidet das Korn und hütet die Herde, indes der Planet um die Sonne rollt. Kältert den Wein und striegelt die Pferde. Schön sein könnte die Erde, wenn ihr nur wolltet, wenn ihr nur wollt. Reicht euch die Hände, seid eine Gemeinde. Frieden, Frieden, hieße der Sieg. Glaubt nicht, ihr hättet Millionen Feinde. Euer einziger Feind heißt Krieg. Frieden, Frieden, helft, dass er werde. Tut, was euch freut und nicht das, was ihr sollt. Schneidet das Korn und hütet die Herde. Kältert den Wein und striegelt die Pferde. Schön sein könnte die Erde, wenn ihr nur wolltet, wenn ihr nur wollt.
Wie aktuell.
Ja, ganz genau.
Ja, also wenn man jetzt vorher die Nachrichten gehört hat, dann.
Ja.
Ihr macht Musik, Conny und du liest vor. Und das habt ihr ja in mühsam jetzt aus Bücherstapeln gezogen.
Ja, mühsam kann man nicht sagen.
Nein,
das
war
eine Riesenfreude.
Nein, weil es so schwierig ist, sich zu beschränken.
So ist es ganz
ja,
genau,
Hermine.
Das ist
wir
das
sind auch immer noch ein bisschen an Kill Your Darlings.
Wir haben immer noch ein bisschen zu viel, ja.
Also wir könnten eine Fortsetzung machen. Ja, The Return of the Connelly and Susie.
Mhm. Ab wann kann man das Programm denn hören?
Also, es ist ja so, dass es ja wirklich im Frühling geboren wurde, die Idee, und jetzt so langsam dem Ende zugeht, also der Vervollständigung, der Fertigwert.
Ja.
Und es haben auch wirklich schon viele Menschen, viele nicht, aber einige gute, wichtige angefragt, wann wir denn fertig sind und kommen täten. Die Susi Brandl und ich, wir könnten übermorgen, aber es ist ja jetzt auch so, dass die Lieder erst noch geprobt werden müssen.
Das geht eigentlich ja relativ schnell, nur sind sie jetzt gerade alle in Urlaub. Die das, Musiker meine ich.
Weil diese wirklich tollen Musiker, die gehen auch nicht einfach auf die Bühne und spielen dann irgendwas vom Blatt, aber...
Nein, das dauert schon ein bisschen.
Ja. Also, wir haben tatsächlich noch keinen festen Termin in Bayern. Aber die kann man dann, wenn es soweit ist, in, weiß ich nicht, Ende August,
ja, ich sag, im Herbst kann man damit
raus. Rühren wir die Trommel und sagen dann zu den einzelnen Veranstaltern, wann habt ihr noch eine Lücke da und da. Wir sind halt auch fünf Leute. Und fünf Leute, die alle noch ganz relativ gut im Geschäft sind, fünf Leute, die man unter einen Hut bringen muss. Und dann auch noch an dem Tag oder an diesen Tagen, die wir dann zu bieten haben, müssen die Veranstalter auch noch gerade auf uns warten. Also,
dann warten wir ab. Wenn der Sommer vorbei ist, ist
im gestern. Herbst soll es rauskommen.
Über Dagmar Nick unterhalten wir uns auf jeden Fall noch ausführlich, Susi. Aber ich würde jetzt auch gerne mal den wunderbaren Erich Kästner zu Wort kommen lassen. Und zwar hat er war ja auch Mitleiter oder Mitinitiator der Internationalen Jugendbibliothek in München und hat 1947 auch Lesungen gehalten, die noch im Bayerischen Rundfunk bei uns im Haus im Archiv sind. Und da war eine nette Lesung, wo ich einen kleinen Ausschnitt aus dem doppelten Lottchen gefunden habe, wo dann die Leiterin immer gesagt hat, jetzt fragt's doch mal den Onkel Kästner, was er noch lesen könnte. Und dann hat er irgendwann mal, haben alle Kinder mal gesagt, aus dem doppelten Lottchen. Er hat gesagt, ich habe doch noch anderes. Und alle wollten das doppelte Lottchen. Und da hat er diese schöne Szene, wo man dann wieder die Verfilmung im Hinterkopf hat, wo die Lotte, die auch die Luise ist, auf einmal kochen soll und kann gar nicht kochen. Und diese Stimme von Erich Kästner mit diesem leichten Dresdnerischen ist so markant, dass ich finde, den müssten wir jetzt auch einmal zu Gehör bringen.
Nanu, was liegt denn da friedlich neben dem Kochbuch? Das Suppengrün. Herrje, das muss doch geputzt in die Bouillon getan werden. Also Gabel weg, Messer her. Ob das Fleisch jetzt da ist? Und wo sind die Reibnuss und das Muskateisen? Quatsch, Reibeisen und die Muskatnuss. Suppengrün muss man erst unter der Wasserleitung waschen. Und die Möhre muss geschabt werden. Au, man darf dabei nicht in den Finger schneiden. Und wenn das Fleisch weich ist, muss es aus dem Topf herausnehmen und später die Knochen abschöpfen. Dazu braucht man sieben und eine halbe Stunde kommt Mutti und 20 Minuten vorher muss man die Nudeln in kochendes Wasser werfen und wie es in der Küche aussieht und die Muskatnuss und das Sieb und das Reibeisen und. Luise sinkt auf einem Küchenstuhl zusammen. Ach, Lottchen, es ist nicht leicht, deine Schwester zu sein. Und die Uhr tickt, in 29 Minuten kommt Mutti, in 28, in einer halben Minute, in 28 Minuten. Luise ballt vor Entschlossenheit die Fäuste und erhebt sich zu neuen Taten. Dabei knurrt sie, das wäre doch gelacht. Doch mit dem Kochen ist das eine eigene Sache. Entschlossenheit genügt vielleicht, um von einem hohen Turm zu springen. Aber um Nudeln mit Rindfleisch zu kochen, dazu braucht's mehr als Willenskraft. Und als Frau Körner, müde von des Tages Unrast, heimkehrt, findet sie kein lächelndes Hausmütterchen vor, bewahre, sondern ein völlig erschöpftes Häufchen Unglück, ein leicht beschädigtes, verwirrtes, zerknittertes Etwas, aus dessen zum Weinen verzogenen Munde sie entgegenklickt, schimpf nicht, Mutti, ich glaube, ich kann nicht mehr kochen. Aber Lottchen, kochen verlernt man doch nicht, ruft die Mutter verwundert. Doch zum Wundern ist wenig Zeit, es gilt Kindertränen zu trocknen, Bouillon abzuschmecken, zerkochtes Fleisch hineinzuwerfen, Teller und Bestecke aus dem Schrank zu holen und vieles mehr. Als sie endlich im Wohnzimmer unter der Lampe sitzen und Nudelsuppe löffeln, meint die Mutter tröstend. Es schmeckt doch eigentlich sehr gut, nicht? Ja? Ein schüchternes Lächeln stiehlt sich in das Kindergesicht. Wirklich? Die Mutter nickt und lächelt still zurück. Luise atmet auf und nun schmeckt es ihr selber mit einmal so gut wie noch nie im Leben.
Erich Kästner liest aus Das doppelte Lottchen. Zwei lächelnde Frauen sitzen
toll,
vor mir.
Selbst zu hören, wunderbar. Und noch dazu mit diesem leichten, ganz leichten Dresdner.
Mehrere,
aber geschabt, hat er gesagt. Geschabt. In den Bayerischen auch. Mehrere geschabt.
Er hat auch lange in München gelebt. Habe die Ehre mit Conny Glocker und Susanne Brandl. Und ich hatte vor, es ist jetzt auch schon 8 Jahre her, die große Ehre, mit Michael Verhoeven einen Ratsch zu machen, der in diesem Jahr leider verstorben ist. Und da haben wir uns drüber unterhalten, wie seine Karriere, Michael Verhoevens Karriere als Kinderschauspieler angefangen hatte. Er durfte den Anton bei Pünktchen und Anton auf der Bühne spielen und dann, vielleicht haben Sie den Film auch gesehen, durfte er beim Fliegenden Klassenzimmer in der Verfilmung, wo Erich Kästner sehr dabei war, die Rolle des Beethoven spielen, des ewigen zerstreuten Klavierspielenden. Und hat erzählt, dass er damals auch selber Klavier gespielt hat, weil eigentlich wollte er Pianist werden. Daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt und eine kurze Erinnerung von Michael Verhoeven an seine Zusammenarbeit mit Erich Kästner. Und Erich Kästner hat ja in diesem Film sogar selber mitgewirkt. Am Schluss ist eine Schlussszene im Münchner Hofgarten, wo ein ganz junger Peter Kraus als Bub mit seinem Papa sitzt und Erich Kästner sitzt am Kaffeehaustisch daneben.
Ah.
Eine ganz schöne Szene, eine tolle Verfilmung, die man sich immer wieder anschauen könnte. Und jetzt hören wir dann Paul Dahlke als Lehrer und ganz kurz den Beethoven, den Michael Verhoeven darstellt und auch selber Klavier spielt. Und danach ein paar kurze Erinnerungen von Michael Verhoeven an Erich Kästner.
Wo ist unser Beethoven? Martin, hol ihn aus dem Musikzimmer. Was soll man bloß mit ihm machen? Da sitzt er nun wieder und spielt. Zum Essen, zum Schlafen, zum Unterricht, zum Faulenzen. Zu allem muss man ihn an den Haaren vom Klavier wegzerren. Nächstens wird er noch das Atmen vergessen.
Spielst du Klavier oder Blindekuh?
Klavier, aber ich will nicht auf die Tasten sehen.
Ist das verboten?
Musik hat nichts mit den Augen zu tun.
Aber die Geographiestunde.
Der arme Justus. Er gibt sich solche Mühe mit mir. Und es hat so gar keinen Zweck.
Du, mir ist endlich das Hauptthema für das Weihnachtsstück eingefallen. Die Motoren donnern. Das Flugzeug steigt auf. Es schwebt fast lautlos über der Geografie dahin.
Michael Verhoeven in seiner zweiten Filmrolle als Beethoven im Fliegenden Klassenzimmer. Sie haben dann als Kind schon die allererste Rolle gekriegt, Pünktchen und Anton. Sie waren der Anton. Also der Anton war Ihre erste Rolle.
Ja.
Und der Beethoven im Fliegenden Klassenzimmer von Kästner war Ihre erste Filmrolle.
Und beides mal Kästner, das stimmt, ja.
Sie haben ihn persönlich kennengelernt.
Ja, ja. Erstens, weil er fast bei jeder Probe von Pünktchen und Anton dabei war. Jetzt nicht unbedingt, um zuzugucken, wie machen die das, sondern weil er dann schon wieder saß und furchtbar viel geraucht hat und Texte geschrieben hat, so für die Kabarettvorstellungen.
Und am Schluss, in der Schlussszene, taucht dann der Erich Kästner sogar selber auf.
Ja.
Ein ganz reizender Kinderfilm. Konnte Erich Kästner überhaupt mit Kindern gut umgehen? Wie war er bei den Dreharbeiten und bei dem Theaterstück?
Das Komische war, was man wahrscheinlich auch seinen Stücken und seinen Romanen anmerkt, er hat die Kinder ernst genommen. Also das erkennt man auch an seinen Kinderbüchern. Ja. Und die sind aber jetzt Gott sei Dank keine kleinen Erwachsenen, sondern schon richtige Kinder. Aber er hat ihre Probleme ernst genommen. Und ich kann mich auch entsinnen, dass ich mit ihm oder er mit mir ernstere Gespräche geführt hat zu bestimmten Themen, die dann später für mich auch wichtig wurden, als zum Beispiel das in meiner Familie möglich war. Ich habe auch zu Hause nicht so viel erzählt, aber der Kästner hat mir das alles entlockt.
In Verehrung und Erinnerung an Michael Verhoeven und Erich Kästner. Wir erinnern heute bei Habe die Ehre an Erich Kästner mit Conny Glocker und Susanne Brandl. So, wie ist jetzt dann dieses Kennenlernen von Edmund Nick, den Operettenkomponisten, und Erich Kästner zustande gekommen und dein Leben dann mit Erich Kästner durch Dagmar Nick?
Also der war, muss ich gleich sagen, nicht nur Operettenkomponist, der konnte alles. Und es hat, der wurde 1924, wurde Edmund Nick Leiter des Breslauer Senders.
Vor 100 Jahren.
Das Medium Rundfunk ist da wirklich hochgeschossen. Und viele Leute waren klug und haben gesagt, ui, da kann man was draus machen. Und die haben am Breslauer Sender dann so eine Art Vorform eines Hörspiels gemacht. Mit Musik, die live im Nebenraum von Niki am Flügel gespielt wurde. Und gleichzeitig hat jemand gelesen und dann gab es noch einen Moderator. Und es war so alles live, so wie wir das jetzt hier auch machen. Nur, dass wir die Musik jetzt nicht im Studio haben. Und es gab einen Berliner Sender, weil zu weit hat ein Sender ja nicht gelangt. Also es ging ja nur nicht über Breslau raus. Und im Berliner Sender war eine Aufführung, die in Breslau entstanden ist, die hieß Song. Und die hat der Erich Kästner gehört. Und dann hat er an sein Muttchen geschrieben, sowas kann ich auch. Und dann ist er eines Tages im Breslauer Sender aufgetaucht. Und das beschreibt Edmund Nick, der sich da erinnert. Das möchte ich gerne vorlesen. Also es sind Worte Edmund Nicks. Der Leiter des Breslauer Senders, der musikalische Leiter. Im Jahre 1928 erschienen auf dem Büchermarkt zwei Lyrikbände einer neuen, ganz eigenen Art. Sie trugen gar absonderliche Titel, Lärm im Spiegel und Herz auf Taille. Bald kam ein drittes ähnliches Buch heraus, Ein Mann gibt Auskunft. Das vierte nannte sich Gesang zwischen den Stühlen. Es waren herrlich gereimte Verse eines jungen Großstadtlyrikers, der Erich Kästner hieß. Sie hatten mit dem, was man bisher unter Lyrik verstanden hatte, wenig zu tun, auch wenn sie gelegentlich den Lenz oder den Herbst besangen. Dieser Kästner nahm kein Blatt vor den Mund. Er konnte aggressiv und zornig sein, war aber auch sensibel und sentimental. Jedenfalls lasen sich seine ironischen Glossen über alle möglichen komischen Zeitgenossen, über arme Teufel und reiche Snobs, seine melancholischen Liebeslieder, die frech-erotischen Gedichte und selbst die schauerlich trockenen Kriegsvisionen so gut, dass er im Nu der meistgelesene deutsche Lyriker war. Er ist es heute noch, auch im Ausland. Und der hatte unterm Arm eine Mappe, eine lyrische Funksuite, und die haben die dann zusammen gemacht. Da war Niki der erste Komponist, der eben Sachen von Kästner vertont hat. Und es war blieb dann eine lebenslange Freundschaft bis zum Tod.
Hat der Edmund Nick den Kästner auch mit erfunden?
Die
waren schon sehr wichtig füreinander.
Absolut. Ja. Die haben sich bedingt. Ja. Genauso wie sich auch Musik und Text bei den beiden immer bedingen. Zusammen haben sie es gemacht. Ja.
Beeindruckend. Mhm. Das ist auch wenig bekannt und eigentlich hast du dem nochmal ein Denkmal gesetzt, diesem Zusammenspiel zwischen Erich Kästner und Edmund Nick.
Ja, kann man so sagen. Die waren sehr bekannt, also vor dem Krieg und auch dann nach dem Krieg hier in der Schaubude in der Reitmoorstraße haben sie ein Chanson nach dem anderen gemacht für die Darsteller dort, wie Ursula Jacking und so.
Das war ein also für Menschen, die jetzt jüngeren Datum sind, eine Kleinkunstbühne oder eine...
Das war das erste literarische Kabarett in München nach dem Krieg.
Schau, das wollte ich hören.
Wir haben noch ein Lied von dir, Leben ohne Zeitverlust. Das musst du uns jetzt drüber erzählen, was damit auf sich hat.
Ach, da hat er die Damen aufs Korn genommen, die eben ihr Fähnchen gerne mal in den Wind hängen. Der Unterschied ist, er macht sie nicht klein, sondern er macht sie groß und er lässt sie dazu stehen, zu ihrer Einstellung, dass sie eben eigentlich nur die Männer lieben, die gerade ein Territory haben und an der Macht sind.
Da hören wir doch jetzt rein.
Gibt's heute noch.
Manche Frauen lieben kranke, blasse Dichter. Dagegen hab ich nichts. Manche Frauen glühen beim Anblick roter Mordgesichter. Dagegen hab ich nichts. Frauen lodern auf bei jungen Männern, wieder andere ludern gern mit kalten Kennern. Dagegen hab ich nichts, mein Herz hat mehr als eine offene Tür. Deshalb hab ich nichts dagegen, doch ich hab auch nichts dafür. Ich hab mein Leben lang nur einen Mann geliebt. Und ich hab Glück gehabt, dass es ihn gab und noch gibt. Ihm bin ich zugetan, ob es Tag oder Nacht ist. Ich liebe stets den Mann, der gerad an der Macht ist. Ob er nun Staatsmann ist, ob Börsenheld, ob Krieger. Ich liebe den Sieger.
Bravo, Susanne Brandl. Das war jetzt aber ein Lied, das nie in einem Lyrikband aufgetaucht war. Das war speziell.
Das war für die Schaubude geschrieben. Mhm. Wobei er viele Textausschnitte aus schon bestehenden Gedichten ein bisschen abgewandelt dann für die Chansons benutzt hat. Ich muss bei dem Lied im Moment jedenfalls immer so an Melania Trump denken. Also es ist irgendwie so, geil, gibt es alles heute noch. Gesungen hat es die Ursula Herking. Und diese Schaubudenzeit muss eine ganz tolle Zeit gewesen sein. Erst in Ruinen gespielt, dann hatten sie die Reitmoorstraße endlich. Und die Vorstellungen waren nachmittags, damit damit jeder noch die Bockerlbahn oder was halt noch so gefahren ist.
Für daheim der Wischt.
Ganz genau. Weil die wussten ja sonst nicht, wie sie heimkommen sollten. Das war ja alles noch in Trümmern.
Ah, das ist mir neu. Ja. Hat es jetzt aber leider dann doch nicht so lang gegeben, gell?
Na, das war mit der Währungsreform, ist sie eingegangen wie eine Primel, haben sie selber gesagt. Ich weiß auch warum, da kam dann die Musik von den Amerikanern und Swing und man wollte nicht mehr sich zu sehr erinnern, immerhin bis 48 und zwar bei vollem Haus jedes Mal.
Ja, war wahrscheinlich auch ein Problem mit den Karten und den Kartenpreisen. Und wenn du veröffentlichst, was die Karten kosten und dann stehst du an der Kasse und dann kosten sie 10-fache.
Und heute sollen sie das für Adele? Also bitte?
Die Münchner Jahre von Erich Kästner, über die sprechen wir dann nach die 11er Nachrichten, wenn Nachrichten kommen. Und er ist ja von Dresden nach Berlin, wo er seine Karriere begonnen hat, dann nach dem Krieg in München gewesen und dort geblieben und ist im Kaffeehaus gesessen und hat geschrieben. Kurz über Erich Kästners Lebenslauf sprechen wir in der zweiten Stunde und noch vieles, was in München so durch Erich Kästner geprägt worden ist. Und über ihn selbst natürlich auch. Und über das liebe, gute Muttchen. Über sein Verhältnis zu seiner Mama. Erich Kästner, unser schönes Thema heute. Für uns drei eine große Freude. Conny Glocker, Susanne Brandl. Und früh habe ich auch mich mit Erich Kästner schon beschäftigen dürfen. Und da hat sich eine Welt eröffnet. Allein das Die lyrische Hausapotheke von Erich Kästner. Conny hat sie natürlich wieder dabei.
Ja, der alte Streber.
Die ganze Bibliothek. Über Erich Kästner hat man in diesem Jahr so viel gehört und man meint so viel von ihm zu wissen. 1899 in Dresden geboren. Gibt auch ein schönes Buch von ihm, als ich ein kleiner Junge war. Und 1974, deshalb auch dieses Jubiläumsjahr, in München gestorben. Seinen letzten wichtigen Wohnsitz. Aber was wir alles über ihn wissen sollten, hast du, Conny, in einem kurzen Lebenslauf von ihm selbst vor.
Naja, dieser kurz gefasste Lebenslauf von Erich Kästner selbst verfasst, für sich selbst verfasst, stammt aus Anfang der 30er Jahre. Also da war ja dann hinterher dann doch noch einiges los. Da hat er aber geschrieben, wer nicht zur Welt kommt, hat nicht viel verloren. Er sitzt im All auf einem Baum und lacht. Ich wurde seinerzeit als Kind geboren, eh ich's gedacht. Die Schule, wo ich viel vergessen habe, bestritt seitdem den größten Teil der Zeit. Ich war ein patentierter Musterknabe. Wie kam das bloß? Es tut mir jetzt doch leid. Dann gab es Weltkrieg statt der großen Ferien. Ich trieb es mit der Fußartillerie. Dem Globus lief das Blut aus den Arterien. Ich lebte weiter. Fragen Sie nicht wie. Bis dann die Inflation und Leipzig kamen. Mit Kant und Gotisch, Börse und Büro, mit Kunst und Politik und jungen Damen und sonntags regnete es sowieso. Nun bin ich circa 31 Jahre und habe eine kleine Versfabrik. Ach, an den Schläfen blühen schon graue Haare und meine Freunde werden langsam dick. Ich setz mich gerne zwischen Stühle, ich säge an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ich gehe durch die Gärten der Gefühle, die tot sind, und bepflanze sie mit Witzen. Auch ich muss meinen Rucksack selber tragen. Der Rucksack wächst, der Rücken wird nicht breiter. Zusammenfassend lässt sich etwa sagen, ich kam zur Welt und lebe trotzdem weiter.
Bravo. Ja, Conny Glocker liest Erich Kästner.
Und so wahr und so fein geschrieben.
Und nur ein paar Jahre später war er einer der wenigen Zeugen, der bei der Bücherverbrennung selbst zugeschaut hat, wie auch seine Bücher verbrannt worden, bis, glaube ich, eine Frau gerufen hatte, da steht ja der Erich Kästner. Und dann war er in Deutschland eigentlich verboten oder nicht mehr erwünscht als Lyriker und als Schriftsteller.
Nicht mehr erwünscht, hat unter Pseudonymen dann weiter geschrieben, hat auch einige wunderschöne Sachen da geschrieben.
Hat auch in der Schweiz noch einen Verlag gehabt und ich glaube auch in Holland, bin mir nicht sicher, die es noch verlegt haben. Also da hat er auch ein bisschen Geld dann herbekommen. Und genau, und er hatte schon Freunde, die ihm geholfen haben, unter Pseudonym noch was schreiben zu dürfen.
Er ist in Deutschland geblieben. Ja. Er hat gesagt, er will dabei sein, er will als Chronist dabei sein. Aber ich glaube, ein Hauptgrund war auch seine Mama.
Bin mir ganz sicher. Eine psychisch labile Frau, die ihr ganzes Wesen auf dieses Kind noch und dann später auch auf den jungen Mann, der hat bis zum Schluss, also bis zum Kriegsausbruch hat er noch die Wäsche zur Mama geschickt. Ja. Geil. Und das wollte sie auch. Das wollte sie.
Das kommt aber auch in seinen Werken durch. Bei Drei Männer im Schnee ist ja der arme Dr. Hagedorn, der keinen Job kriegt und dann in diesem Grand Hotel, schickt ja immer noch seine Oberhemden dem Muttchen, also der Mutter zu. Also er selber persifliert sich als Figur ja dann auch immer mit dieser starken Mutterbindung. Das kommt bei Drei Männer im Schnee auf jeden Fall durch. Beim doppelten Lottchen, wo die Mutti so wichtig ist. Bei Pünktchen und Anton, wo die verarmte Mutter da ist und der kleine Bub, der Anton, muss sich kümmern. Also diese Mutterfigur ist in seinen Büchern schon immer sehr präsent.
Emil. In seinem Leben war es, glaube ich, noch viel präsenter, weil ich empfinde das fast als ein bisschen übergriffig. Also der musste schon im Bett von der Mama schlafen und der Vater war irgendwann in den Keller verbannt. Und ich glaube, damit er sich da retten konnte oder ein bisschen, hat er so viel gelesen. Er hat so viel gelesen, weil wenn er gelesen hat, dann hat die Mama gedacht, ja, er wird ja dann was ganz Tolles.
Lehrer. Ja, ich glaube, er hat es schon ganz genau kapiert. Er hat es schon kapiert, sie wollte es nicht kapieren.
Ja. Ich habe einen kurzen Ausschnitt aus einer Lesung von Erich Kästner, damit wir diese wunderbare Stimme nochmal hören, wo er über sein Muttchen, meine Mutter zu Wasser und zu Lande, erzählt hat, wo sie auf Wanderung gingen, nach großen Vorbereitungen, wo sie sich ein eigenes Lodenkostüm hat schneidern lassen. Und der arme Papa, der Schuster Emil Kästner, der musste dann in seine Werkstatt gehen und den zweien wunderbare Rucksäcke basteln, den kleinen für den kleinen Erich und den großen für die sehr dumme nannte Ida, glaube ich, hat sie geheißen, ja, die Mama. Aber man kennt sie.
Vom Beruf, ja.
Ja, aber man kannte sie nur als Muttchen. Mein liebes, gutes Muttchen, ja. Du, so begannen immer die Briefe von Erich. Jetzt hören wir uns mal Erich Kästner an bei einer Lesung über sein Muttchen.
Und noch einmal will ich die Fanfare an die Lippen setzen, das Lob meiner Mutter in die Lüfte schmettern, dass es von den Bergen widerhallt. Aus allen Himmelsrichtungen antwortet das Echo, bis es klingt, als stimmten 100 Waldhörner und Trompeten Frau Kästner zu Ehren in mein Preislied ein. Und schon mischen sich die Bäche und Wasserfälle ins Konzert, die Gänse auf den Dorfstraßen, die Hämmer vor der Schmiede, die Bienen im Klee, sogar die Pferde vorm Flug blicken von der Feldarbeit hoch und wünschen dem ungleichen Paar auf der Landstraße wiehernd gute Reise.
Das liebe, gute Muttchen. Aber wie ihr gerade sagt, es war schon eine sehr dominante und Erich war er nicht nur treu ergeben, er war auch immer besorgt, dass sie sich etwas antun könnte. Und der Vater Emil war dann eine Randfigur und erst in den Münchner Jahren kam er zu Ehren, als er Witwer war und hat den Erich besucht und seinen schönen Garten im Bogenhausen. Da hat er nochmal ein spätes Glück als Papa gehabt, der wirklich leider eine Randfigur gewesen ist und der Emil Kästner muss ein ganz netter Mensch gewesen sein.
Aber vielleicht hat der Erich ja auch deswegen so viel Glück mit seinen Frauen gehabt.
Ich glaube, eine einzige hat er dem Muttchen vorgestellt. Das war die Ilse Julius. Die hat es geschafft, dass sie, aber dann haben sie sich blöderweise wieder getrennt. Nachdem sie sich getrennt haben, hat das Muttchen gesagt, also das hat sie natürlich auf Sächsisch gesagt, das kann ich leider nicht. Sie hat, also müssen wir uns vorstellen, sie hat gesagt, mei, die hätte jetzt Mengen. Also die hätte mir gefallen. Da waren sie aber schon getrennt. Alle anderen Damen hatten, glaube ich, ziemlich Probleme.
Sagen wir einen schweren Stand.
Ja.
Also er war der Damenwelt sehr zugetan, um das mal elegant auszudrücken. Ja, er hat auch manche Herzen gebrochen, eine lebenslange Gefährtin gehabt in München und dazu noch ein Doppelleben.
Ja, hatte eine Freundin in Berlin und auch in München. Die hat auch in München gewohnt, und zwar in Nymphenburg, in der Nähe von den Nix übrigens. Und hat er zu Enderle gesagt, er besuchte Niki, aber er war gar nicht beim Niki.
Also die Ende war also die Luise Lotte Enderle, seine Lebensgefährtin, der ja auch ein Denkmal gesetzt hat mit dem doppelten Lottchen, die Luise und die Lotte.
Die hat in der, jetzt weiß ich nicht, Fuchsstraße oder Flemingstraße schon gewohnt, in Bogenhausen, glaube ich. Und die Friedel Siebert, ein junges Mädchen, das hat er 49 kennengelernt, da war sie 23, die hat dann irgendwann in Nymphenburg auch eine Wohnung gehabt, die er ihr finanziert hat.
Hat die Dagmar Nick, also die Tochter von Edmund Nick, des Komponisten, die damals engste Freunde waren, hat die da was erzählt jemals?
Ja,
drüber?
Hat sie erzählt. Sie war sogar mit mir. Also die
das
Dagmar
Nick
wohnt in dem Haus immer noch, wo auch Edmund Nick und seine Frau Katja gewohnt haben und wo Erich Kästner oft zu Gast war. Sie ist in der Kugelmüllerstraße und sehr schön da. Und wir waren spazieren. Dagmar ist jetzt 98. Wir waren langsam spazieren. Und dann hat sie gesagt, guck mal, Susannchen, da hat die Friedel Siebert gewohnt. Das durfte keiner wissen, weil die ist aus Berlin. Und dann hat Kästner immer gesagt, er besucht Niki, damit es Luise Lotte Enderle nicht merkt. Und die hat es auch nicht gemerkt, ganz lang nicht.
Bis der Sohn kam.
Ja, da war sie aber dann nicht mehr in München. Dann hat Friedel Siebert tatsächlich ein Kind bekommen, Erich Kästner einen Sohn, den Thomas. Und da haben es auch alle Freunde gewusst. Nur die Luise Lotte Enderle erst ein paar Jahre später. Und da war die natürlich sauer. Kann ich schon verstehen.
Ja.
Gibt auch einen goldigen Brief, nein, nicht mal einen Briefwechsel. Die Briefe von Erich Kästner an Mutter und Sohn sind so reizend und sind auch in einem kleinen Buch zusammengefasst, das du schon verschlungen hast.
Die Briefe an die Doppelschätze, jetzt, das habe ich von dir ausgeliehen, das kriegst du wieder, ehrlich.
Habe ich gerade, kriegst du wieder.
Und das ist so reizend, wie er dann immer die Briefmarken küsst und sich freut, wenn der Brief überhaupt im Briefkasten ist. Also das war schon seine Altersliebe. Aber jung, haben wir gerade gesagt, war er kein Verächter der schönen Damenwelt.
War ja ein fescher Hund, oder?
Ja.
Kann man schon so sagen, hat nicht schlecht ausgeschaut.
Und
feiern hat man auch Kinder mit ihm, oder?
Das glaube ich auch, ja. Kann mal einheben.
Erich Kästner und Dagmar Nick haben sich natürlich ganz anders gekannt als Edmund und Erich Kästner. Das waren die zwei, der Vater und der beste Freund. Aber Dagmar aus einem Kunsthaushalt, in einem Kunsthaushalt leben, wie hat die Erich Kästner erlebt? Weil mit Kindern, wie Michael Verhoeven in der ersten Stunde gesagt hat, ist er vielleicht mit dem Michael Verhoeven freundlich umgegangen, aber er war gar nicht so ein Kinderfreund.
Freundlich war er natürlich schon, aber die Dagmar erzählt und auch der Herr Beißler, der jetzt auch über 90 ist, stand gerade ein toller Artikel in der Zeit, der kann sich auch erinnern, dass er schon ein bisschen älteres Kind, also ein sehr junger Mann war und dass der Kästner mit echten Kindern gar nicht mal so viel umzugehen wusste. Er hat ja selber auch gesagt, Lehrer in einem Schulzimmer, da wären ihm die Schüler zu nah gewesen. Also er hat es lieber in Fernkursen hat er unterrichtet. Und die Dagmar hat erzählt, er hat sie gar nicht so groß beachtet. Wo er sie dann aber beachtet hatte, war nach dem Krieg, da war sie 17 und hat ein Gedicht geschrieben, das heißt Flucht, steht übrigens jetzt noch in jedem Schulbuch. Und da war Erich Kästner der Leiter der Neuen Münchner Zeitung, also jetzigen Süddeutschen, und hat das 17-jährige, schwer TBC-kranke Mädchen, die im Krankenhaus lag, hat dieses Gedicht abgedruckt. Das war der Beginn der Karriere von der Dagmar als Lyrikerin.
Beeindruckend. Mhm. Dass er sie dann auch wahrgenommen hat als junge Künstlerin und nicht als Tochter
ganz
eines
genau.
Künstlers.
Mhm.
Ja, vielleicht war der auch selber am allermeisten überrascht, dass er so einen Erfolg als Kinderbuchautor hatte. Hui, wer hätte das gedacht?
Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mein erstes Erich Kästner Buch gelesen habe, und zwar nicht Emil und die Detektive, wie immer alles ein bisschen anders war. Ich habe dann das Buch, kennt kaum jemand, Emil und die drei Zwillinge, bekommen.
Ja,
und dann war ich zum ersten Mal damit konfrontiert, dass in einem Kinderbuch ein Vorwort steht. Und da bin ich erst drüber gestolpert und habe gedacht, was ist denn ein Vorwort? Wie will er das Buch lesen? Ja. Mir hat es eh schon geärgert, dass ein Buch nicht auf der Seite 1 anfängt, sondern mit Klappendings und Zeug erst auf Seite 5 oder 7. Und da stand da ein Vorwort. Und dann habe ich gedacht, wenn es so anfängt, muss ich dies lesen. Und das ist jetzt auch schon gut über 55 Jahre her.
50 Jahre her.
Und ich habe nie mehr aufgehört, dass ich ein Vorwort lese. Ich finde, ein Vorwort gehört, ist die Höflichkeit des Autoren, des Schriftstellers gegenüber, dieses zu lesen. Und über dieses Vorwort, das er auch in Kinderbüchern geschrieben hat, hat Erich Kästner auch einmal erzählt. Und das hören wir uns jetzt gemeinsam an.
Meine Freunde machen sich schon seit langem darüber lustig, dass keins meiner Bücher ohne ein Vorwort erscheint. Ja, ich habe auch schon Bücher mit 2 und sogar mit 3 Vorworten zustande gebracht. In dieser Hinsicht bin ich unermüdlich. Und auch wenn es eine Unart sein sollte, ich werde mir es nicht abgewöhnen können. Erstens gewöhnt man sich Unarten am schwersten ab. Und zweitens halte ich es für gar keine Unart. Ein Vorwort ist für ein Buch so wichtig und so hübsch wie der Vorgarten für ein Haus. Natürlich gibt es auch Häuser ohne Vorgärtchen und Bücher ohne Vorwörtchen, Verzeihung, ohne Vorwort. Aber mit einem Vorgarten, nein, mit einem Vorwort sind mir die Bücher lieber.
Eine kleine Bibliothek haben wir hier aufgebaut. Die Conny hat alle Bücher mitgenommen, die man so braucht.
Jetzt, ich habe nicht so viel im Kopf wie du.
Was zückst du denn da gerade? Ist es jetzt wieder Fabian oder nein, Gang vor die Hunde?
Ich wollte nur darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast mit den Vorworten und den Nachworten und so. Weil er hat natürlich selbstverständlich für den damals Fabian, 31 veröffentlicht, ein Vorwort geschrieben. Und dann wurde es ja ein paar Mal nochmal veröffentlicht. Da gab es im ersten ein Nachwort für den Sittenrichter. Dann gab es ein Nachwort für die Kunstrichter. Dann gab es Vorwort zur Neuauflage 1946. Und dann gab es noch ein Vorwort des Verfassers zur Neuauflage 1950. Also das hat er sich schon in der Tat nicht nehmen lassen, dass er das immer noch mal abgerundet hat.
Finde ich aber
aufgebrochen.
Gut.
Ich finde es super.
Dann kann man das wirklich immer aktualisieren, so wie jetzt auch die Biografie von Sven Hanuschek nochmal aktualisiert worden ist, bei der man sehr, sehr viel über Erich Kästners Leben in Berlin, also erst in Dresden, in Berlin und dann auch in München erfährt. Und es ist eigentlich ein spannendes und sehr berührendes Leben. Auch in der Zeit, wo er unter Erich Kästner nicht veröffentlicht durfte, hast du vorhin gesagt, Susi, hat er ganz, ganz viel gemacht und auch Drehbücher geschrieben. Und das war auch ungewöhnlich für den Münchhausen-Film zum Beispiel mit Hans Albers.
Da hat er was geschafft, was wirklich toll ist. Weil es gibt ein super Zitat, ich glaube, es ist von Herrn Kordon, aber ich weiß nicht mehr. Wer unter Stiefeln leben musste, hat gelernt, auf die leisesten Untertöne zu achten. Mhm. Und er hat es geschafft, obwohl er dann, Goebbels hat es erlaubt, Hitler hat es dann erfahren, ab da war er komplett verboten, überall, auch im Ausland. Er hat es geschafft, den Münchhausen, den Hans Albers zum Beispiel, sagen zu lassen, die Zeit ist kaputt. Oder es gibt Zeiten, da schaut man nicht gerne in den Spiegel.
Oh.
Ja. Und das hat man natürlich, die es wussten, haben das schon verstanden. Ne?
Unter welchem Pseudonym hat er damals?
Bertolt Bürger.
Bürger. Und das war ja auch, ich bin ein Bürger.
Nicht, aber es wurde nicht genannt dann. Es war, der Film hatte Premiere, ein großes Ufer-Nazi-Dings. Ja? Das, wenn das Reich schon, das große Reich zugrunde geht, dann aber mit Pauken und Trompeten, wurde gar niemand genannt. Der Film ist einfach so entstanden.
Drei Männer im Schnee war ja auch erst einmal Pseudonym. Übrigens immer wieder anzuschauen im Gärtnerplatz. Es wird wieder aufgenommen heuer im Dezember.
Eine sehenswerte.
Wer ist noch nicht
eine Revue eigentlich, großartig. Beim ersten Mal denkt man sich so ganz anders als der Film. Mhm. Und Gott sei Dank ist es anders als der Film. Es ist eine herrliche Revue mit vielen Ohrwürmen, herzerweichend, lustig
groß
gespielt.
Groß und stark besetzt, ja.
Apropos Schauspiel.
Ah, darf ich?
Ja, ja.
Ja. Also, er hat natürlich auch viele Sachen geschrieben zum Geldverdienen. Geld war schon auch in der frühen Zeit einfach immer wichtig. In den Feuilletons hat er, für die Feuilletons hat er gearbeitet und hin und wieder einfach auch für die Lydische Hausapotheke, für das Buch, das dann rauskam, kleine Gedichtchen und zum Beispiel dieses. Und weil wir gerade beim Theater waren, er hat sich schon ausgekannt beim Theater, schrieb er dieses Gedicht, das heißt Hamlets Geist. Gustav Renner war bestimmt die beste Kraft am Toggenburger Stadttheater. Alle kannten seine weiße Weste, alle kannten ihn als Heldenvater. Alle lobten ihn, sogar die Kenner. Und die Damen fanden ihn sogar noch schlank. Schade war nur, dass sich Gustav Renner, wenn er Geld besaß, enorm betrank. Eines Abends, als man Hamlet gab, spielte er den Geist von Hamlets Vater. Ach, er kam betrunken aus dem Grab und was man nur Dummes tun kann, tat er. Hamlet war aufs Äußerste bestürzt, denn der Geist fiel gänzlich aus der Rolle und die Szene wurde abgekürzt. Renner fragte, was man von ihm wolle. Man versuchte hinter den Kulissen, ihn von seinem Rausche zu befreien, legte ihn lang hin und gab ihm Kissen. Und dabei schlief Gustav Renner ein. Die Kollegen spielten nun exakt, weil er schlief und sie nicht länger störte. Doch, er kam, und zwar im nächsten Akt, wo er absolut nicht hingehörte. Seiner Gattin trat er auf den Fuß, seinem Sohn zerbrach er das Florett und er tanzte mit Ophelia Blues und den König schmiss er ins Parkett. Alle zitterten und rissen aus. Doch dem Publikum war das egal. So etwas von donnerndem Applaus gab's in Toggenburg zum ersten Mal. Und die meisten Toggenburger fanden, endlich hätten sie das Stück verstanden.
Danke, Conny.
Ich liebe das. Jeder, der beim Theater arbeitet, hat irgendwas aus diesem Gedicht schon mal erlebt. Natürlich nicht so. Darum. Und die Toggenburger haben bestimmt ein ganz wunderbares Theater.
Wo auch immer Toggenburg ist.
Der Erich Kästner-Ratsch am Vormittag. Wie schön, über diesen großartigen Schriftsteller zu sprechen, der aber auch sein Spiegelbild deutscher Geschichte war.
Unbedingt. Also er hat gerade in den Chansons für die Katakombe, wo er unter Pseudonym geschrieben hat und dann auch später in der Schaubudenzeit, der Welt durchaus einen Spiegel vorgehalten. Und manchmal war er richtig stocksauer. Zum Beispiel war er einmal sehr sauer, als die Österreicher, das ja hieß Karl Renner, und der hat gesagt, Österreich war das erste Opfer des Faschismus und Deutschland darf sich nicht erholen. Und sie haben ihre Schranken wieder geöffnet für Touristen, aber nicht für die Deutschen. Und da war der Herr Kästner dann wirklich nicht amused und hat ein Gedicht geschrieben, das heißt O du mein Österreich, der Niki hat es vertont mit sämtlichen Facetten an von Walzer über Polka, was man einem Bergvolk so zumuten kann. Und dieses Lied hat bewirkt, dass Kästner nach dem Krieg in Österreich verboten war, wenn es auch nur 3 Monate waren.
Und das hören wir uns jetzt an. O du mein Österreich.
Mir sind die Ostmärker, pardon, die Österreicher. Meine Verehrung, Herr Baron. Mir schicken's heim jetzt die reichsdeutschen Landstreicher. Wir sind eine siegreiche Nation. Sie dürfen nicht glauben, was in der Zeitung sie lesen. Küss die Hände, gnädige Frau. Die blaue Donau ist niemals nicht braun gewesen. Die blaue Donau war stets blau. Heio, wir sagten's uns am Anfang gleich.
Dem Verlott gehen wir nicht auf den Leim, nein.
Wir wollten niemals heim ins Reich, sondern höchstens Reich ins Heim.
Oh, die singt schön, die Frau. Wie heißt die?
Also da steht Susanne Brandl. Ich glaube, die sollte man kennen. Vielleicht solltest du mit ihr mal auftreten. Aber da wäre ich gern dabei gewesen wie Edmund Nick. der Niki mit Erich Kästner dieses Lied arrangiert hat. Man liest als Gedicht ganz anders, wenn es als Lied dann wieder rauskommt.
Ja, manchmal haben sie es auch ein bisschen verändert, damit es eben für die Musik passt.
Ja. Aber mit dem Gebirge hat es ja Erich Kästner gehabt, eher als Dresdner. Ich sage Maskenball im Hochgebirge und dann kam eine mittlere Lawine und deckt die ganze blöde Bande zu. Oder drei Männer im Schnee, nicht nur im Gärtnerplatz, auch als Verfilmung. Großartig, als Buch immer wieder lesenswert. Also das Gebirge war wichtig bei ihm, nicht nur, weil er dann in Österreich kurz verboten war, er hat sich da noch anderweitig, sagen wir mal, getummelt. Da kommen wir wieder auf seine Karriere als Drehbuchautor zurück.
Ja, er hat zum Beispiel mitgewirkt bei den Dreharbeiten für den unvergleichlich tollen Film Das verlorene Gesicht. Der ist mehr oder weniger gedreht worden im Zillertal in Meierhofen und ich tue jetzt so, als ob das so wahnsinnig lustig ist, so uns Nachgeborenen kann man das auch vielleicht sogar unterstellen dürfen. Die sind da, also es war von ein Produktionsleiter der UFA, Eberhard Schmidt, der kam irgendwann auf die Idee und hat gesagt, wir müssen drehen, März 45, wir drehen und zwar im Gebirge.
Da ist aufs Ufergelände sind eben dann auch Bomben gefallen und die haben einfach gesagt, jetzt müssen wir da weg und zwar schnell. Und dann dafür haben sie ja Geld gebraucht und dann haben sie bei dem obersten Leiter, der dann gesagt hat, also sowas im Sinne von, wie jetzt, ihr wollt jetzt hier drehen und dafür auch noch Geld, dann hat der gesagt, glauben Sie etwa nicht an den Endsieg? Und dann musste der sagen, doch. Und dann haben sie das Geld gekriegt.
Und das waren ja die Filme, die so Durchhalteparolen waren. Darum sollte so eine heile Welt immer gefilmt und gezeigt werden.
Und dieser Film, es war gar kein Film. Es gab zwar ein Drehbuch, aber es gab kein Material für diesen Dings.
Und es gab Dreharbeiten sogar.
Es gab Dreharbeiten und das war das Wichtigste. Also die sind da wirklich gehockt im Zillertal und haben so getan, als ob sie drehen. Mit Kommandos und mit Autofahrten und mit Kamera und Schiene und Umbau und alles
Schauspieler, Maske für die Schauspieler und die haben gemimt.
Komparsen.
Aber es war kein Film in der Kamera. Gar keiner. Es gab früher einen Film, da durfte der Edmund Nick die Musik dafür machen, das hieß Die verlorene Melodie. Und ich glaube, nach dem haben sie es dann genannt. Wie nennen wir es denn? Das verlorene Gesicht, auch der Gesichtsverlust ist da natürlich mit drin.
Der Film wurde nie gedreht. Das ist einfach nur eine Geschichte in der Geschichte. Erich Kästner war der Drehbuchautor, alle möglichen Schauspieler waren im Zillertal. Im Zillertal erzählt man heute noch davon, dass damals die Dreharbeiten waren, aber der Film
ist. Ja, die waren, glaube ich, schon auch ein bisschen misstrauisch, die.
Sehr. Ihre Söhne waren alle im Krieg und da kommt diese Filmbagage und überhaupt. Und das beschreibt er ja dann auch, als der Krieg dann zu Ende war, sind die Hakenkreuzfähnchen sofort verschwunden und weiße Fahnen waren draußen und niemand war jemals dabei.
Vom Gebirge in der Nachkriegszeit war dann Erich Kästner fest in München und hat dort so seinen letzten wichtigen Lebensabschnitt verbracht, nicht nur der Liebe wegen, sondern dann hat sich ja auch die Zeit geändert und auch der Ton in der Lyrik und bei Schriftstellern. X-mal war er verboten, schon am Anfang seiner Karriere, wo er dieses erotische Gedicht geschrieben hat, lass mich in deine Seiten greifen, Toni, wenn du das Hemd trägst mit den rosa Streifen. Und darüber halten wir uns gleich weiter. Mit vielen Künstlern hat dann Erich Kästner doch zusammengearbeitet, mit dem wunderbaren Edmund Nick. Aber man darf auch nicht vergessen, die Illustrationen, wo man sofort weiß, es ist Erich Kästner. Zu Beginn war es Erich Oser, noch ein Erich, bei seinen literarischen Dingen, bei seinen Lyrikbänden und bei den Kinderbüchern der Walter Trier. Mhm. Diese minimalistischen Zeichnungen, es gab vor ein paar Jahren schon eine Erich Kästner Briefmarke mit Walter Trier drauf. Die Conny hat gerade gesagt, es gibt wieder eine Erich Kästner Briefmarke. Ich renne gleich zur nächsten Poststelle und kaufe alle Erich Kästner Briefmarken auf. Also unseren Hörerinnen und Hörern lasse ich noch ein paar übrig und euch beiden. Aber ich finde Briefmarken eh was Feines. Und Erich Kästner so im Spiegel mit anderen Künstlern fand ich jetzt so eine interessante Erfahrung von euch beiden, mit euch beiden. Gerade eben die vertonten Sachen oder die Sachen, über die man so wenig weiß, sein Lebenslauf und sein literarisches Schaffen ist ja eher bekannt. Ihr habt auch noch einige Dinge entdeckt, die ihr im Programm bringen wollt. Nicht alles, zum Beispiel die erotischen Sachen kommen nicht vor, Conny, gell?
Sag ich nicht. Das ist
natürlich
kommen von einer Spätvorstellung dann, so
für Erwachsene.
Na, mir ist es halt auch wichtig, dass man, jetzt ist nun dieses Gedenken, ja, aber Kästner kann man jedes Jahr gedenken und jeden Monat gedenken.
Das wollte ich vorhin sagen, das war gar nicht unser erster Anlass, sondern dass wir beide, Kästner und ich eben auch den Edmund Nick so schätze, der ihn vertont hat.
Ja. Genau. Und dass es aber auch ein Anlass ist für viele, oder immer noch sein kann, einmal wieder neilesen, mal wieder das rausholen, was man im Bücherschrank hat, oder gar in eine Buchhandlung gehen und sich den Gang vor die Hunde zum Beispiel neu kaufen oder was leihen oder im Netz schauen und sich einfach mal ein bisschen neilassen, hineinfallen lassen in die Welt von Erich Kästner und seine Worte.
Oder euer Programm besuchen, wollen wir nochmal den Titel nennst.
Unbedingt, das Programm heißt Zieht das Glück auf Flaschen oder
schön sein könnte die Erde, wenn ihr nur wolltet, wenn ihr nur wollt.
Schön war dieser Ratsch mit euch beiden. Ich glaube, wir hätten noch locker 2 Stunden weiter ratschen können. Ich bedanke mich bei Susanne Brandl und Conny Glocker über diesen schönen Erich Kästner Ratsch.
Spaß gemacht.
Wir verbeugen uns vor Edmund und Dagmar Nick. Und auf den Nachhauseweg begleitet uns noch ein Lied von Susanne Brandl bzw. von Erich Kästner und Edmund Nick hatte die Ehre.
Wenn der Mond die schiefe Apfelsine nur ein bisschen heller schiene, alle Welt spart Strom, drum spart auch ihr. Ich bin blau wie 100.000 Veilchen, daran können Sie glatt noch mehr beteilchen. Fritzchen, komm, ich fühl